wie es so war, war diese nackte RNA das Beste, was ich gemessen habe, also die höchste Immunantwort in diesen Mäusen. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, ja, weil diese RNA ist eigentlich in Natur extrem instabil. Die wird sofort abgedaut von sogenannten RNAsen. Von daher habe ich gedacht, ich habe irgendwo diese Röhrchen vertauscht. Das kann nicht anders sein.
Danke für euer Interesse. Danke für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovationen, einem Podcast, in dem wir Gespräche führen mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, den Vater der mRNA-Technologie, den Gründer von CureVac. Herzlich willkommen, Ingmar Hörr.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Hörr, wann wussten Sie während Ihrer Dissertation, dass Sie auf ein ganz großes Ding gestoßen sind?
Ja, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war irgendwann im Sommer gewesen. Heißer Sommertag, alle waren im Freibad. Ich war noch abends immer noch im Labor und habe meine Experimente ausgewertet. Und da hatte ich erst gedacht, dass ich die Proben vertauscht hätte. Also das war wirklich ganz interessant, dieser Heureka-Moment, der da eingetreten ist.
Welche Kurven haben Sie vertauscht? Oder dachten Sie vertauscht zu haben, die Sie nicht vertauscht hatten?
Also Proben. Ich hatte verschiedene RNA-Proben gemacht und eine Kontrolle. Die Kontrolle war so eine nackte RNA. Und die Sachen, die hätten funktionieren sollen und müssen, waren die verpackten RNAs. Also die waren Fettkügelchen verpackt, ja. Und dann hatte ich noch eine Kochsalzlösung verwendet. Und wie es so war, war diese nackte RNA das Beste, was ich gemessen habe. Also die höchste Immunantwort in diesen Mäusen. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, ja, weil diese RNA ist eigentlich in Natur extrem instabil. Die wird sofort abgedaut von sogenannten RNAsen. Von daher habe ich gedacht, ich habe irgendwo diese Röhrchen vertauscht. Das kann nicht anders sein.
Okay, jetzt nochmal Sendung mit der Maus. Für uns, die wir nicht aus der Biotechnologie kommen. Was genau haben Sie da untersucht und was war genau das Überraschende? Ganz, ganz einfach erklärt.
Ja, also damals in Anfang der 2000er waren die Gentherapie im Hype. Also es haben ganz viele Gruppen mit Gentherapie geforscht. Und Gentherapie hieß damals, die DNA, das Chromosomenmaterial zu verwenden. Und so auch ich. Ich habe also auch mit der DNA gestartet und habe dann die kleine Schwester der DNA. Aus DNA wird immer RNA gemacht im Körper, bevor es ein Eiweiß geben kann. Habe also die kleine Schwester genommen, die RNA, und die verwendet, weil ich gedacht habe, warum erst diese DNA herstellen, ja, wenn man dann vielleicht auch dann das Molekül nehmen kann, das direkt für die Proteinexpression zuständig ist. Und diese RNA habe ich dann als Fokus verwendet und habe dann die natürlich verpackt, weil ich wusste, dass die sehr, sehr instabil ist. Und ist auch schon publiziert worden von anderen Gruppen, die diese RNA verpackt haben. Ich wusste also, das müsste funktionieren und habe das dann eingesetzt und habe das in Mäuseohren gespritzt mit einem Farbstoff, der blau luminisiert hat, also Luciferase heißt das. Das kann man unter UV dann sehen, dann werden die Ohren blau. Und habe dann weiterhin diese nackte RNA eigentlich als Kontrolle genommen, weil ich gedacht habe, ich nehme jetzt einfach mal dieses instabile Molekül, verpacke das nicht und spritze dieses Molekül ebenfalls hinein. Ja. Und dann war es ganz interessant, dass halt in der Auswertung das gerade so war, wie es halt nicht hätte sein sollen. Diese sogenannte Negativkontrolle hat am besten geleuchtet. Und diese RNA-Kontrolle hat zwar auch funktioniert, aber nicht so brillant wie diese Negativkontrolle. Und die DNA-Kontrolle hat auch funktioniert. Ne? Und das war dann so dieses Finding, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn das so stabil ist, ja, dann kann man ja RNA wirklich für alles Mögliche einsetzen. Und dann ist der Groschen gefallen und da war mir klar, dass es was wirklich Großes war, was ich da entdeckt hatte.
Was bedeutet das Große heute für die Impfstoffentwicklung?
Naja, also das ist ja, ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, dass wir da nicht in so eine Bedrohung kommen, ja, dass sozusagen jetzt alle auf diese RNA-Impfstoffe in einer Notsituation gucken, sondern ich habe mir natürlich gedacht, dass wir das so peu à peu angehen können. Und wir hatten uns auch erst mit Krebs beschäftigt, weil Krebs war eine unheilbare Krankheit oder ist immer noch eine unheilbare Krankheit und da gab es auch Geld auf dem Venture-Markt. Mit Impfstoffen hat man damals nicht so arg viel am Hut gehabt. Da hat auch jeder Investor abgewunken. Ja, da gibt's ja alles, was man braucht und so weiter. Es war überhaupt nicht klar, dass sowas wie Covid kommen könnte. Also folglich haben wir relativ viel mit Krebs gearbeitet Was aber ein dickes Brett ist, ne? Nicht umsonst ist Krebs so tödlich, weil das Krebs natürlich Katz und Maus spielt mit dem Immunsystem. Und da haben wir dann relativ viel Zeit verwendet und auch erste Studien gemacht an Krebspatienten. Ich glaube, wir waren auch die ersten weltweit, die über RNA Studien gemacht haben, wo wir dann das Molekül kennengelernt haben und vor allem, was jetzt uns zugute kommt, auch Verbesserungen eingefügt haben. Also die Stabilität der RNA verbessert haben, die Temperaturstabilität verbessert haben, die Aufnahme verbessert haben, die Immunantwort verstärkt haben. Und die ganzen Geschichten, die wir da mühsam im Krebsbereich entwickelt haben, die kommen uns heute zugute.
Darf ich noch einen Rücksprung wagen, bevor überhaupt das alles losging und Sie während Ihrer Dissertation diese spannende Entdeckung gemacht haben? Warum sind Sie eigentlich Wissenschaftler geworden?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich ganz zurückgucke, ich war erstmal in der Realschule. Also ich war ein Realschüler gewesen, also gar nicht dafür gemacht zu studieren. Da haben mir aber die Naturwissenschaften so Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, ich mache weiter. Ich mache ein Abitur auf einem Spezialgymnasium, das Agrarwissenschaftliche Gymnasium in Nuttingen. Und da war als Pflicht-LK, als Pflichtleistungskurs die Biologie, Agrartechnologie. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert. Und als weiteren Leistungskurs konnten wir Chemie machen, also auch was Interessantes, weil auf einem normalen Gymnasium müssen die Fächer sich unterscheiden, da nicht. Und da hatte ich dann letztlich das Spitz gekriegt, dass mir das sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich bin natürlich nicht Landwirt geworden und habe das auch nicht studiert, aber für mich war es immer sehr, sehr wichtig, dieser medizinische Aspekt. Und es ist egal, ob man es an Kühen irgendwo macht oder an Menschen, das ist eigentlich irgendwo das Gleiche immer. Also von daher konnte ich dann letztlich in die Biologie switchen, relativ unproblematisch.
Und sind dann aber ja nach dem Studium trotzdem auch den Wissenschaftlerweg weitergegangen erstmal, nicht? Also wie war genau, dann der Übergang genau vom klassischen Studium, vom Diplom zur Dissertation?
Genau, mir war also schon im ersten Semester bewusst, dass wenn ich jetzt Wissenschaft machen möchte, dann muss ich auch promovieren. Das ist ganz klar, sonst geht's nicht, ne? Also das war mir klar, der Weg war vorgezeichnet. Aber es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich war natürlich nicht so arg jetzt drauf aus, Zoologie, Botanik, also die ganzen Zeichnungen machen und diese Pflanzenkenntnis auswendig lernen und sowas. Ich war relativ früh Richtung Mikrobiologie unterwegs und habe dann auch verbotenerweise, muss ich sagen, auch Fächer vorgezogen. Ich war dann einfach dann 3 Semester über mir, dann habe ich da irgendwie in die Kurse angemeldet und das haben die nicht gemerkt, dass ich eigentlich noch gar nicht so weit war, wie das machen zu dürfen.
Ich nehme an, diese Sünde ist mittlerweile verziehen. Aber ich frage deshalb nochmal nach, ne, wie Sie auf diesen Weg zum Wissenschaftler gekommen sind, weil Sie dann ja wiederum einen Weg eingeschlagen haben, den viele Wissenschaftler nicht wählen, nämlich vom Wissenschaftler zum Unternehmer mit wissenschaftlichem Hintergrund. Wie hängt das zusammen? Wann kamen Sie auf die Idee zu sagen, okay, Wissenschaft ist schön und gut, aber was nützt es, wenn wir es nicht in die Umsetzung tragen?
Ja, also ein Stück weit war ich immer so ein Macher. Ja, also ich bin auch sehr ungeduldig als Mensch. Also ich kann nicht jetzt wochenlang, monatelang irgendwie ein Experiment machen. Das ist mir dann relativ schnell aufgefallen. Und ein bisschen so ist der Groschen für mich gefallen, Indien. Da war ich an Südindien an der Universität gewesen und hatte Kontakte zu Professor Rübsam-Weigmann, die HIV-Forscherin, sehr, sehr bekannt. Und der habe ich geschrieben und gesagt, ich bin in Indien, ich könnte Proben sammeln von HIV-Erkrankten und die könnte ich nach Frankfurt schicken, weil die hat ein globales Netzwerk gegründet, um diese HIV-Mutationen zu untersuchen. Und das war eigentlich so mein Hauptprojekt gewesen und gar nicht mal das Wissenschaftliche, sondern diese Proben aus Indien rauszukriegen. Ja, dann musste man mit Airlines sprechen, mit dem Zoll sprechen und so weiter. Das musste gekühlt sein und sowas. Also es war eine riesengroße Herausforderung. Und überall hieß es nein. Und dann bin ich dann in das Büro von dem Manager von Indian Airlines gelaufen, da in Madurai, und habe ich da an seinen Tisch gesetzt und gesagt, ich gehe nicht, bevor das jetzt irgendwo geklärt ist, wie wir das machen, nach Deutschland schicken. Und das war sozusagen für mich so das Aha-Erlebnis, dass wenn ich irgendwo wirklich was will, dann kann ich das erreichen. Ja, und das war dann gar nicht so auf der Wissenschaftsbasis, sondern eher auf dem Doing. Und deswegen hat mich das auch ermutigt, wahrscheinlich diese Erfahrung tatsächlich ein Unternehmen zu gründen, weil ich wusste, wenn ich das wirklich will, kann ich das auch.
Und wie schwierig war es am Anfang?
Ja, natürlich extrem schwierig, weil uns war überhaupt nicht bewusst, was es bedeutet. Das Schlimmste war wirklich, Verantwortung für Mitarbeiter zu haben, also als die ersten Leute eingestellt worden sind, dass man dann auch wirklich gucken muss, dass die ihr Gehalt kriegen, ja. Also mir persönlich hätte es in Insolvenz gar nicht so viel ausgemacht. Ich hätte es halt dann nochmal probiert, aber irgendwo war man so drin und in der Verantwortung auch letztlich für andere Menschen, dass man da nicht mehr zurück konnte. Und das war sozusagen so ein Kreislauf, der da so losging, ja. Und es hat sich immer mehr potenziert, immer mehr Leute eingestellt. Dann waren es auf einmal 5, dann 10, dann 15, dann 20. Und irgendwo war das dann so, dass man wirklich drin war und dann nicht mehr raus konnte. Ja, und das war es vielleicht auch ganz gut, weil oftmals hätte man es am liebsten hingeschmissen. Vor allem, wenn man dann mit Investoren gesprochen haben, die dann grußlos aufgestanden sind und gegangen sind, ja, und einfach einen sitzen haben lassen. Das habe ich leider auch erlebt, sowas, ja.
Ganz am Anfang habe ich gelesen, ja, ne? Genau. Eines der ersten Gespräche, das sie überhaupt hatten.
Genau, genau, ja, ja.
wo wir gerade beim Geld sind, war das die Engstelle, also überhaupt das Kapital zusammenzubekommen? Weil Sie haben ja eben gesagt, eigentlich haben Sie ja mit Ihrer RNA-Entdeckung im Grunde in einem Feld, waren Sie in einem Feld unterwegs, wo es eigentlich genug Geld war und Sie mit der Suche nach einer Krebstherapie ja eigentlich auch gewissermaßen, also man davon ausgehen müsste, wenn da einer eine gute Entdeckung macht, dann sollte es doch zumindest ausreichend Geld geben, die Idee mal so weit zu tragen, dass man ein bisschen einschätzen kann, ob aus der Idee auch wirklich was werden kann.
Ja, aber wenn man mal auf die andere Seite geht, zu den VC-Investoren, ne, ist halt doch leider so, dass das so ein Wolfsrudel ist. Die rennen alle in die gleiche Richtung. Wenn wir irgendwas damals mit Antikörpern gemacht hätten und so weiter, ja, was sie gekannt hätten, dann wäre es vielleicht gar nicht so schwierig geworden. Problem war, dass wir Sachen gemacht haben, die noch nie gehört haben und dass die sich nicht drauf eingelassen haben. Ne? Die haben dann auch letztlich geguckt, was für eine Reputation habe ich denn? Welche Veröffentlichung habe ich denn gemacht? Ja, und die Professoren, ja, investieren denn die auch mit und so weiter? Was ist das Netzwerk und so? Und da haben die halt gesagt, nö, dem glauben wir einfach nicht. Ja, der kann das nicht belegen. Auch wenn er seine Daten zeigt, ja, glauben wir ihm das nicht. Der hat kein Netzwerk. Und das ist so das Größte, Leute zu finden, die überzeugt sind, da mitzumachen. Und wir hatten eine sehr kleine VC-Boutique, muss man fast sagen, gefunden, die ein bisschen Geld investiert hat. Wir haben auch einen Business Angel gefunden, der Geld investiert hat, der aber ein Business Devil war, weil er sein Geld von heute auf morgen zurück wollte. Und wir dann zur Kreissparkasse nach Tübingen mussten und gesagt haben, wir sind kurz vor der Insolvenz, könnt ihr uns Geld geben, ohne Sicherheiten. Ja, und dann haben die, muss man echt sagen, die Kreissparkasse, glaubt man gar nicht, hat uns dann gerettet, weil sie gesagt haben, naja, wir sind Wissenschaftler, wir werden schon irgendwo eine Anstellung finden und werden das irgendwann zurückzahlen können. Ja, dann haben also praktisch 100.000 damals Euro bekommen von der Kreissparkasse.
Das ist ja spannend. Gab es da eine persönliche Verbindung? Oder,
Ja, die hat sich wahrscheinlich schon verantwortlich gefühlt für das Hiesige. Ne? Also die haben ja auch letztlich eine lokale Verantwortung und haben sicherlich auch über staatliche Gedanken oder Gedanken, wie man denn irgendwie Wirtschaft in Tübingen fördern kann, das haben sich ja auch so gehandelt, aber hätten sie nicht müssen. Ne? Und was mich wirklich überzeugt hat, dass sie das Vertrauen hatten und dann wirklich gesagt haben, Herr Hör, wir geben Ihnen das Geld und wir wissen, dass Sie das Geld auch wieder zurückzahlen können.
Irgendwann. Und, haben Sie es zurückgezahlt?
Nö, müssen wir nicht. Beziehungsweise wir haben es dann doch irgendwo zurückgezahlt, aber das ging dann über die Investoren, die dann eingestiegen sind in die Kürze.
Genau. Und zu denen hat dann ja Herr Hopp gehört, richtig? Also der SAP-Gründer Dietmar Hopp.
Genau, also erstmal diese kleine VC-Boutique, die uns über Wasser gehalten hat. Und da haben wir auch Service-Dienstleistungen gemacht. Wir haben also RNA verkauft für Kunden aus Universitäten, die jetzt maßgeschneidert irgendeine RNA wollten für wissenschaftliche Arbeiten. Also wir haben es tatsächlich wirklich über Verkaufsmarketing, Kundenbetreuung und Kundenakquise, so haben wir uns am Anfang über Wasser gehalten, was gar nicht schlecht war. Ne? Hat uns professionalisiert und wir müssten auch dann mit Beschwerden umgehen, ja, wenn dann das Zeug nicht funktioniert hat. Also mussten wir uns da gut auseinandersetzen und müssten also praktisch eine klassische Existenzgründung eigentlich machen. Und erst dann haben wir dann durch Zufall von Friedrich von Bohlen, der den Herrn Hopp damals kennengelernt hat, da haben wir letztlich den Kontakt zu Herrn Hopp gekriegt. Also wir haben niemals direkt die Kontakte bekommen, sondern es ging immer über Umwege. Das ist auch ganz wichtig. Also wirklich mit möglichst vielen Leuten reden, ja, und gucken, dass man einen guten Bekanntenkreis hat, ja, weil man weiß nie, wofür das gut ist, ja. Und am Schluss geht's dann auch über die Kontakte. Es geht niemals direkt. Also dem Herrn Hopp jetzt einen Businessplan schicken und sagen, lesen wir mal drüber und wir würden uns freuen, Sie würden hier investieren, ja, das kann man gleich sich sparen, das geht so nicht. Und das war einfach eine Glückssituation, dann den Friedrich von Bohlen gefunden zu haben und auch letztlich den Friedrich von Bohlen elektrisiert zu haben. Der hat also wirklich auch kapiert, was wir da machen. Also der hat gesprüht, das hat man gemerkt, da ist der Funke übergeschlagen. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, der Funke muss überschlagen, ja, gerade am Anfang.
Und der hat dann auf Herrn Hopp übergeschlagen und der hat dann auf Bill Gates übergeschlagen.
Genau, genau. Es war eigentlich immer so ein Funkenflug, tatsächlich, ja. Es geht da nicht auf der sachlichen Ebene, wie man es sich bei den anderen VC-Investoren sehen kann, dass sie sich halt einen Businessplan angucken und sagen, ja, die Zahl in 10 Jahren, der Umsatzzahlen gefallen mir nicht, die werdet ihr nicht erreichen und bla, 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 und welche Patente und sowas, ja. Man muss irgendwo über die Vision arbeiten. Und das kann ich mir noch vor mich sehen, den Friedrich von Bohlen, wie er nach Tübingen kam, und am Eingang an mir vorbeigerannt ist, der wollte also überhaupt keinen Blickkontakt haben, ja, und direkt in den Verschreckungssaal gerannt ist und sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, was macht ihr? Und echt vermieden hat, so eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ich habe das wirklich gemerkt. Und ich habe gemerkt, wie ich den knacken konnte, ja. So im Laufe der Präsentation hat er dann doch Augenkontakt gesucht, ja. Und wahrscheinlich hat er das gewusst, dass es Schwachstelle von ihm ist, ja. Wenn er irgendwo so einen persönlichen Bezug aufbaut, ja, dann ist um ihn geschehen. Und das war genau der Fall.
Das war genau der Fall. Ist er in höchster Gefahr, Geld zu verbrennen.
Ja, genau, genau, genau. Da sind dann die Dämme gebrochen. Und wahrscheinlich weiß er das natürlich, dass er sehr auch emotional ist und versuchte irgendwo sehr sachlich zu bleiben. Hat auch dann, das beim zweiten Treffen, auch einen Kollege mitgebracht, der sehr sachlich war, also ein Ex-Banker aus Schweiz, der praktisch korrektiv für ihn bedeutet. Hat auch so gesagt, ja, Ingmar, ich bringe jetzt den Christanner, der kann mich korrigieren, wenn ich hier irgendwo ein bisschen zu überschwänglich bin. Und so war es dann auch. Der war dann viel ruhiger und so weiter, aber auch den konnten wir überzeugen. Ja.
Ist Herr Gates übrigens, unterliegt er der gleichen Gefahr, zu emotional zu agieren? Es gibt ja diese berühmte Szene, wo Sie in irgendeinem Pariser Hotel irgendwie im Heizungskeller sitzen und ihm Ihre Präsentation nicht auf PowerPoint präsentieren dürfen, sondern die ihr noch mal kurz vorher ausdrucken mussten, weil Bill Gates ja offenkundig sein eigenes Programm nicht so mag.
Total. Und das haben wir wirklich nur ein paar Stunden vorher erfahren, ja, so dass wir echt in Stress kamen und in Paris rumgerannt sind nach einem Copyshop. Das weiß ich wirklich noch. Also wir kamen da völlig außer Atem dahin, ja, waren völlig beschäftigt, diese blöden Ausdrucke zu machen. Und das bei Microsoft-Gründer. Auf den Gedanken kamen wir überhaupt nicht, ja. Wir hatten das so schön vorbereitet, auch mit Animationen und so weiter. Das war alles für die Katz. Aber dann auch in diesem Heizungskeller, das werde ich nie vergessen. Ne? Also man geht in ein Luxushotel und man ist auch eine Suite vorbereitet und dann steigt man ab durch die Katakomben, da fährt auch kein Aufzug runter, da muss man dunkle Treppen runterlaufen und dann ist man in einem Heizungskeller. Also völlig, völlig verrückt.
Wissen Sie, warum der sich darunter gesetzt hat? Aus Sicherheitsbedenken oder warum?
Ich glaube schon. Also da waren auch Leibwächter unterwegs. Ich glaube schon, das war eigentlich das Hauptsächliche, ne? Dass er inkognito da bleiben kann. Genau, naja. Ich weiß auch nicht, ob er da geschlafen hat. Also der wird wahrscheinlich schon irgendwo im Hotel geschlafen
haben. Auf dem Feldbett. Und ja, bei dem war es doch auch so, dass er gesagt hat, eigentlich, ne, wenn ich, oder wie war das? Der ist durch Ihre Präsentation, also die auf Papier ausgedruckten Präsentation, ja, durchgeflippt und, ja, hat sich erstmal überhaupt nicht für irgendeinen Kontext interessiert, sondern nur für Details, richtig?
Exakt, ja. Wir wollten ihn ja auch mitnehmen, so wie wir den Herrn Hopp mitgenommen haben, indem wir einfach mal die Vision auf die ersten 5 Seiten geschrieben haben, was wir eigentlich machen, dass wir sehr nahe am natürlichen Prinzip sind, ja, RNA als Botenstoff des Lebens und sowas, ja, also so ein bisschen eine Aura irgendwo schaffen wollten, ja, da hat er sich überhaupt nicht drauf eingelassen, der war sofort auf den Experimenten gegangen, er war auch vorbereitet, muss man sagen, ja. Aber er war auch, wie Friedrich von Bohlen sein wollte, ja, erstmal sehr zurückgezogen, also keinerlei Emotionen gezeigt. Man hat es irgendwo nicht irgendwie gesehen, wo man war bei ihm, ja. Er war sehr, sehr kritisch, also auch mit Stirnrunzeln. Und ich hatte so gedacht, das läuft irgendwie nicht so, wie ich gedacht habe, ja. Und ich konnte ihn irgendwo nicht erreichen. Ich habe gemerkt, er öffnet sich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo abzuleiten, wie er sich fühlt, ja, ob er auf dem richtigen Weg sind oder sowas, ob die Informationen ausreichend sind. Es war also fast so eine Art Prüfungssituation. Und ganz am Schluss, ja, das habe ich auch geschildert, weil es war so eindrücklich für mich, kam so ein bisschen Blitzen in sein Auge rein, ja. Und wo er dann gesagt hat, good work, Ingmar, greetings to my old friend Dietmar. Ja, das war das Einzige, was er wirklich gesagt hat, wo ich gedacht habe, okay, wir haben es geschafft. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Ja, aber er hat da echt durchgehalten, ja.
Und wirklich geschafft, war das der Moment, wo Sie gesagt haben, okay, wenn jetzt Gates dabei ist, dann wissen wir, dass wir im Grunde zumindest die Finanzierung haben, um die Technologie wirklich weiterzutreiben? Oder war dann die Durststrecke gewissermaßen immer noch nicht beendet?
Also mir ging es gar nicht so um das Geld, sondern tatsächlich das Netzwerk, was Gates hat, ja, weil genau den Bereich der Infektionskrankheiten, er arbeitet ja auch mit Lepra, also gerade für die Entwicklungsländer wichtige Dinge, da wollten wir irgendwo hin, weil wir auch denken, dass die RNA-Technologie da Lösungen anbieten kann. Also mir ging es wirklich um das Netzwerk in allererster Linie Und so war es letztlich ja auch. Ja, wir haben über die Gates Foundation relativ viele Kontakte bekommen und es hat uns auch genützt, auch mit Universitäten aus den USA zusammenzuarbeiten. Und natürlich auch, er hat einen Aufsichtsratssitz auch bekommen, nicht Gates selber, sondern Mitarbeiter von seiner Organisation. Es war auch hilfreich, dann mit ihm die Finanzen durchzusprechen, ja, und auch strategische Fragen zu sprechen. Also war wirklich dann sehr, sehr persönlich involviert, ja, weil er direkt auch mit dem Aufsichtsratsmitglied gesprochen hat. So wussten wir, dass wir da ein Backing haben von Gates himself, muss man sagen, ja. Und dass es nicht so eine Sache ist, ja, dann da läuft jetzt halt über die Foundation, sondern wir wussten, dass Gates persönlich interessiert ist. Und wir haben ihn auch mehrmals getroffen und hat sich persönlich wirklich Zeit genommen, mit uns über die Strategie zu sprechen. Hm.
Ihre große Entdeckung, also da, wo Sie dachten, Sie hätten die Proben vertauscht, das ist ja jetzt nun schon über 20 Jahre her, richtig? Mhm. Ja. 1999 war das, oder? Mhm.
Ja.
Genau. Wenn Sie jetzt zurückblicken und das mal so auf einen Zeitstrahl legen, wo würden Sie sagen, okay, das waren die Durststrecken und da hätten wir, waren wir ganz kurz davor, irgendwie nicht sicher sein zu können, ob wir doch irgendwie pleite gehen und die Idee doch nicht so gut war, wie wir ursprünglich dachten, oder selbst wenn die Idee gut war, die Umstände nicht gut genug sind, um sie weiterentwickeln zu können? Und ab welchem Zeitpunkt dachten Sie, okay, jetzt sind wir in einem Fahrwasser, wo klar ist, dass was Großes bei rauskommt?
Ja, also ganz eindeutig, bevor Dietmar Hopp eingestiegen ist, war es ein sehr, sehr schwammiges oder ein sehr, sehr stürmisches Fahrwasser, muss man sagen, wo wir echt hätten kentern können und es auch gemerkt haben. Und ständig.
Das war in welchem Jahr?
Also es war um 2000, 2003, 2005, so um den Dreh rum, als wir sozusagen Service auch angeboten haben, also Service-Dienstleister waren, also in Bereichen unterwegs waren, wo wir gar nicht hin wollten, aber einfach, weil wir so wenig Geld hatten, ja, waren wir für jeden Euro dankbar, der reinkam, über eine Bestellung zum Beispiel. Es hat uns dann auch sehr, sehr gestählt, das Durchhaltevermögen, ja, und es sind auch so Dinge, dass wir wirklich bei IKEA irgendwie Schreibtische bestellt haben, die dann ankamen und aufgebaut werden mussten von uns, ja. Und es war so kompliziert für die Abwicklung, dass ständig irgendwo jeden Tag ein Spediteur vor der Tür stand und gesagt, Kurvatsch, Kurvatsch, wo ist Kurvatsch? Und dann hat er wieder ein Paket gebracht, weil manche Sachen zerkratzt waren, die mussten wir dann wieder umtauschen. Es war also ein ständiges, zwei Wochen lang nichts anderes gemacht, als irgendwelche Schreibtische aufgebaut, wieder auseinandergenommen, wieder zurückgeschickt und aufgebaut und so weiter. Das sind so diese Gründungsmythen, muss man fast schon sagen, ja, wo man jetzt mit dem lachenden Auge zurückguckt. Aber wenn man da drin sitzt, ist es brutal ernst, ja. Und da hat man nicht das Geld, da einen Ausrüster mal herbeizurufen und sagen, jetzt richtet uns mal diese Office Spaces ein, sondern wir haben alles geschraubt mit Hand, ja, und das gehört vielleicht auch dazu, ja, um auf dem Boden zu bleiben. Und es gab andere Gründungen, da habe ich viel von gehört, ja, wo die von vornherein mit Millionen zugeschüttet worden sind und das ist nicht häufig gut gelaufen, ja, weil natürlich die Gründungsmannschaft lieber auf Partys unterwegs war, ja, und auf irgendwelchen Netzwerkgeschichten, als wirklich mal zu gucken, wie man Geschäft voranbringen kann. Also da waren wir sehr geerdet, ist vielleicht auch die schwäbische Seele, die wir haben, ja, dass wir so angefangen haben.
Nun sind Sie ja auf einem Feld unterwegs, wo die größten Markterfolge von sehr großen Unternehmen in der Regel erzielt werden. Wie kann es sein, dass dann so ein David wie Sie plötzlich die eigentliche Disruption oder die eigentliche Invention macht, die dann zu einer disruptiven Innovation werden kann?
Weil wir die Möglichkeit hatten, völlig out of the box zu denken. Wenn Sie jetzt irgendwo in der Pharmaindustrie sitzen, ja, als Abteilungsleiter zum Beispiel, haben Sie Ihre Projekte, da kommen Sie nicht weg. Und selbst wenn Ihnen da was auffällt, was interessant sein könnte, Sie haben überhaupt nicht die Zeit und die Ressourcen, sich darum zu kümmern. Auch nicht das Mindset. Also es muss wahrscheinlich wirklich kommen von etwas ganz Frischem. Von einem Studenten, der eine Doktorarbeit macht, ja, und in der Doktorarbeit die Möglichkeit hat, dann was zu entdecken. Und auch die Möglichkeit hat, es dann weiter auszuführen und in erste klinische Versuche auch zu gehen. Und das war wahrscheinlich das, was uns gerettet hat, ja, weil wir auch relativ früh in klinische Heilversuche gehen konnten und echt zeigen konnten, dass es am Menschen auch funktioniert. Also das Rüstzeug, was man braucht, um dann auch Geld zu kriegen. Weil Mäuse zu heilen, das hilft keinem. Ja, man muss es wirklich am Menschen zeigen. Ich glaube, dass man da relativ unverbraucht sein muss, ja, auch natürlich ein bisschen leichtsinnig, wie wir ja alle auch waren, bevor man so gewissermaßen sediert ist, ja, wenn man mal irgendwo in der Industrie angekommen ist, sich da eingenordert hat, dann ist man einfach sediert, dann kann man nicht mehr so diesen Erfindergeist wirklich voranbringen. Also es braucht diese Gründerszene, ja, darauf spielen sie ja an. Also es braucht irgendwo die Möglichkeit, sich unter Gründern auszutauschen. Es braucht die Möglichkeit, Netzwerke zu haben und auch wirklich Defizite zu erkennen, ja, die auch zu kompensieren über Leute, die man kennt zum Beispiel. Und letztlich so eine Gemeinsamkeit auch zu haben, ja, wir als Gründer, wir schaffen das sozusagen, ja. Und das gab es bei uns zu der Zeit noch nicht so richtig. Also eine Sprint D zum Beispiel gab es bei uns damals nicht, ne? Also wir waren relativ alleingelassen mit allem.
Braucht es auch sowas wie eine Gründerhybris? Also einfach den Glauben daran, es besser zu können als die anderen?
Ja, eine Hybris, da bin ich immer vorsichtig, weil ich bin ja Wissenschaftler von Haus aus, ja. Und manchmal, ich werde ja auch ganz häufig angesprochen von Gründern und da habe ich schon auch so einen Eindruck, viele sind zu arg unterwegs, ja. Also da gibt es einfach nicht diese fachlichen Hintergrund, warum das der Fall ist, warum sie denken, dass gerade sie jetzt da irgendwas haben. Also was bei uns einfach wichtig war, dass wir die experimentellen Grundlagen hatten, ja. Und ich kann das schon nachvollziehen, auch von Investoren, ja, wenn jetzt irgendwelche Gründer sagen und sagen, sie haben jetzt den Stein des Weisens gefunden im Softwarebereich, IT-Bereich oder wo auch immer, dann muss man natürlich schon auch hinterfragen. Also man muss irgendwie so den Zwischenweg finden zu einer gewissen Hybris, ja. Man braucht Selbstvertrauen, man braucht Standing, aber man muss auch ein bisschen Demut haben, ja, und wirklich zu gucken, wo ist mein Weg, ja, und warum haben andere das noch nicht so gemacht, ja, was ist wirklich mein Beitrag an der ganzen Geschichte und das auch einzustufen. Also man darf kein Oversell machen, das darf man wirklich nicht. Ja, das habe ich auch gelernt, ja, obwohl wir ja Grundlagen auch hatten, aber ich habe das gemerkt bei den ersten VC-Gesprächen, dass es nicht hilft. Ja. Man muss die Benchmarks einfach wissen, ja, man muss sich vergleichen mit anderen Technologien.
Hat die RNA-Technologie das Potenzial, die Marktstrukturen Big Pharma jetzt herauszufordern oder stark herauszufordern oder sogar irgendwie eine ganz andere Struktur zu schaffen in der Pharmabranche?
Ja, das passiert natürlich, ne? Sie sehen ja Pfizer-BioNTech oder auch jetzt Bayer, CureVac, GSK. Die großen Pharmas hängen sich jetzt da dran und was ja auch gut ist, ja, das zeigt auch eindeutig, solche Innovationen können eigentlich nicht in der Pharma passieren. Also deswegen ist es gut, dass man sich so auf seine Kernkompetenzen fokussiert und die Pharma ist sehr, sehr gut im Rollout, im Produzieren, in klinischen Trials und so weiter, aber weniger gut in Innovations und man muss sie zusammentun.
Kann dann das Gleiche passieren wie in der digitalen Wirtschaft, dass die Großen die Kleinen immer schlucken und damit Innovation wieder verlangsamt wird?
Ah, ich glaube, das ist nicht so groß die Gefahr. Ich glaube, jetzt eine BioNTech zu schlucken oder eine Moderna oder eine CureVac ist schon ein dicker Bissen für eine große Pharma. Das kann natürlich kommen, aber ich glaube, der Zug, uns zu schlucken, ist eigentlich abgefahren, könnte ich mir vorstellen. Ja, also man könnte vielleicht Bereiche noch rausnehmen aus einer Firma und sagen, jetzt Infektionskrankheiten zum Beispiel ist jetzt der Bereich, den wollen wir jetzt haben oder so. Aber in Gänze eine Technologie zu schlucken, das wird relativ schwierig. Ja.
Es wird ja zurzeit oft davon gesprochen, dass mRNA-Technologie auch eine Plattform ist. Was ist damit gemeint?
Ein Stück weit grenzenlose Machbarkeit in alle möglichen Richtungen. Das ist ja das, was mir damals auch bei dem sogenannten Heureka-Effekt aufgefallen ist. Ja, sie geben einen Bauplan in den Körper und der Körper baut anhand des Bauplanes dann seine Moleküle. Und das gab es bislang noch nicht so. Ne? Also dem Körper wirklich eine Anweisung zu geben, was er tun soll, seine eigenen Medikamente herzustellen, das gab es bislang noch nicht. Und das ist der eigentliche Paradigmawechsel. Und das kann man auch in sogenannten Bibliotheken machen, Libraries. Ja, man kann ihn auch gerade im Tumorbereich zum Beispiel, war das ein Ansatz, den wir schon lange verfolgen, dass man einfach eine Tumorzelle mal analysiert, was für Antigene trägt diese Tumorzelle auf sich. Also was für Signale kann die Tumorzelle dem Immunsystem geben, dass sie eine Tumorzelle ist. Und das ist nicht nur ein Molekül, sondern das sind ganz, ganz verschiedene Moleküle. Also richtig mit der Bibliothek. Und diese Bibliothek kann man auf RNA kodieren. Und diese RNA kann dann die gesamte Information über die Tumorzellen im Immunsystem abgeben, sodass also dann die Tumorzellen eigentlich nicht wegmutieren kann, ja, weil sie irgendwo diese Moleküle, die sie preisgegeben hat, auch braucht zum Überleben. Und da kann man wirklich reingehen mit der Technologie, ja. Bislang ist es nicht so möglich. Also auch Chemotherapie zum Beispiel ist nur ein Ansatz in eine Richtung. Oder Radiotherapie, ja. Da haut man drauf und macht alles kaputt. Aber so dezidiert zu zeigen, wo versucht eine Tumorzelle zu flüchten, dem Immunsystem, und da hinterherzukommen, das geht mit der RNA-Technologie. Und es gibt nichts anderes, auf der ganzen Welt bislang, ja, was da irgendwie nahe in die Nähe kommt.
Und das hoch individualisiert und im Zweifelsfall dann ausgedruckt in der Apotheke. Das ist Ihre Vision,
exakt,
richtig?
Exakt.
Was heißt ausgedruckt? Genau. Hört sich erstmal komisch an, dass man Medikamente ausdruckt.
Ja, ist ja ein synthetischer Prozess. Eine RNA wird ja nicht aus Zellen isoliert, sondern die wird synthetisch gemacht. Und deswegen lässt sich das auch alles miniaturisieren in einem Druckerformat. Und da arbeiten wir mit Tesla zusammen, mit Elon Musk, der sich da persönlich interessiert, weil es ja auch ein Paradigmawechsel ist. Und man fragt sich ja, was ist denn jetzt Tesla und Drucker und sowas? Aber das ist auch hochtechnologisiert, ne? Und das entspricht auch der Warte von Elon Musk, der ja auch als Erster irgendwo ins Weltall will und so weiter. Also der möchte wirklich ganz vorne dran sein an der Hochtechnologie und deswegen passt es irgendwo in sein Schema auch hinein. Und das ist die eigentliche Disruption, ja. Also Covid, was jetzt gerade passiert, ist erst der Anfang. Also das Eigentliche findet dann statt, dass, wie Sie sagen, dass man wirklich in Apotheken gehen kann und dann sein eigenes Medikament ausdrucken lassen kann, das dann auch angepasst wird. Wenn Krebszellen rauswitschen, ja, der Immunantwort weg mutieren wollen, dann kann man einfach analysieren, wo mutieren die hin und dann wird das einfach angepasst, ja. Und dann haben die eigentlich keine Chance. Und das ist das Idealszenario, dass man eigentlich aus Krebs eine chronische Erkrankung macht, ja, und nicht eine tödliche Erkrankung. Angucken, wo man dann letztlich doch sterben muss dran.
Wie liefen Ihre Gespräche mit Elon Musk? Wurde er seinem Ruf gerecht, der disruptivste Unternehmer unserer Zeit zu sein?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist was ganz Ähnliches wie mit Dietmar Hopp und Bill Gates. Ja, auch Musk kann man persönlich begeistern über die Sachen. Und man merkt auch ein Funkeln in seinen Augen. Also das Funkeln ist überall da. Ja, das haben die alle. Dass sie, wenn sie wirklich was interessant finden, können sie das merken, weil die Augen anfangen zu funkeln und dann sprühen die irgendwo. Und dann gibt es so einen richtigen Energieschwall, dass die dann auch sagen, ja, wenn das so und so stimmt, ja, dann kann ja das und das draus passieren. Also die gehen dann gleich 2-3 Schritte vorwärts und sagen, ja, wie könnte die Revolution passieren? Und da will ich ein Teil davon sein. Das ist ja Wahnsinn, was ihr mir erzählt und sowas. Ja, also man kann die dann eigentlich fast gar nicht mehr stoppen. Und das ist bei allen dreien ist das wirklich der Fall gewesen.
Deutschland war ja mal sowas wie die Apotheke der Welt. Und jetzt haben wir plötzlich die Situation, dass plötzlich zwei ehemalige Startups irgendwie weltführend sind bei einer Technologie, die das Potenzial hat, die Dinge grundlegend anders zu machen. Ist das Zufall, dass das jetzt in Deutschland passiert ist? Ein Glücksfall gewissermaßen, dass das bei Ihnen der Fall war und bei BioNTech der Fall war?
Ja, vielleicht hat es gebraucht. Auch bei BioNTech war es ja auch am Anfang mühsam und auch bei uns. Vielleicht mussten wir irgendwo die Zeit haben, die Technologie wirklich auf Vordermann zu bringen, ja, und nicht so gehypt zu sein von VCs. Es ist ja so, dass das hat Pro und Cons, ne? In Boston zum Beispiel werden kleine Unternehmen überschüttet von Geld und da werden halt auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell Fehler gemacht, ja, und man kann dem Businessplan dann nicht gerecht werden, den Zielen nicht gerecht werden, die man irgendwo hat, und die Ziele waren viel zu hoch gesteckt. Wir hatten so Mini-Ziele am Anfang, wir wollten am Leben bleiben, ja, wir wollten die Technologie voranbringen, wir mussten aber auch mit Kunden uns rumschlagen und sowas, und vielleicht hat es die Zeit gebraucht, um die Sachen groß zu machen, ja, und moderner kam mir dann hinterher und moderner konnte sich natürlich an die Erkenntnisse, die BioNTech und CureVac hatte, auch anflanschen, das ist auch klar. Deswegen war es vielleicht für Moderna schon bereitet. Deswegen konnten die auch mit viel, viel Geld den amerikanischen Weg, diesen Hype, der da passiert, voranmarschieren. Aber ich glaube, um wirklich so den ersten Funken zu haben, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es in Deutschland passiert ist, auf unseren Art und Weise und diesen Weg. Und dass wir wirklich Zeit hatten, auch Fehler zu machen, ja, und aus den Fehlern auch zu lernen und nicht sofort dann vom Teller gesprungen sind, ja, oder weggejagt worden wären von irgendwelchen VCs.
Okay, aber das hört sich ja jetzt, ne, so ist eine interessante Mischung, weil man ja sagen könnte, irgendwie wurde der Nachteil oder zumindest der offenkundige Nachteil langfristig zu einem Vorteil. Wie sähe denn das Beste aus beiden Welten aus? Also wie würden Sie sich eine Forschungsförder- und Unternehmerförderlandschaft in Deutschland wünschen, bei der die Chance, dass mehr Neues, radikal Neues in die Welt kommt, steigen?
Ja, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Erfahrung von Unternehmern, die selber was gegründet haben. Also Hopp und Gates, Musk, auch jetzt Hör. Das sind die Leute, die braucht's dafür. Ne? Ich glaube nicht, dass irgendwo im stillen Kämmerchen ein VCler, der nur Berater war sein ganzes Leben, meinetwegen auch bei McKinsey und so, aber dass der das nicht kann. Ja, und da sind halt relativ viele Strukturen, die genau auf sowas zurücklaufen nach wie vor. Leute, die nie gegründet haben, sitzen irgendwo am Hebel, um Finanzierungen zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist ja auch bei Sprint D so eine Vision, ja, dass man wirklich die Macher ans Ruder lässt, ja, und die Macher damit reinnimmt. Das heißt auch nur, wenn sie Berater sind, ja, aber dass sie mal reingucken, ja, und dass sie auch selber Kontakte haben zu Finanziers und auch selber irgendwo Fehler vermeiden können. Jeder Gründer macht Fehler natürlich, aber dass man sich da austauschen kann. Und gerade die erste Zeit, wo man ein zartes Pflänzchen ist, ja, da kann man sehr, sehr schnell vertrocknen. Und da muss man irgendwo gucken, dass man sie da schützt, ja, und versucht wirklich sie zu unterstützen, soweit sie kommen. Und natürlich muss man auch Fehler eingestehen. Es ist immer so, bei Disruptionen kann es immer auch schief gehen, sonst wäre es keine Disruption, ja. Das muss man einkalkulieren. Aber die Unterstützung, auch die mentale, psychologische Unterstützung, auch das Team ist ganz, ganz wichtig. Und auch bei CureVac war es immer so, dass wir auch uns auseinandergesetzt haben, dass Leute in den Vorstand kamen, von den Investoren gewünscht, die Erfahrung hatten, ja, aber die letztlich häufig nicht die Chemie hatten, die wir hatten, ja, und wo es dann auch Differenzen gab. Auch das muss man irgendwie aushalten, ja. Wie geht man mit Erfahrungen zu, die von außen kommen, ja, und die eigentlich auch wichtig sind, aber wo das Menschliche nicht funktioniert, ja, wo der Spirit nicht stimmt oder sowas, ja. Das sind auch ganz, ganz wesentliche Probleme. Und ich glaube, da scheitern auch relativ viele, ja, aus den Teams, die erstellt werden, auch auf Investorenwunsch, wo es dann einfach nicht klappt, ja, wo die Chemie nicht stimmt, wo die Strategie nicht stimmt, wo die Voraussetzungen nicht stimmen, in sowas muss man eigentlich auch reingehen. Ja, nicht nur das Technische ist wichtig, sondern das Menschliche ist auch extrem wichtig. Ja, wir sind alles Menschen. Daran steht und fällt alles.
Wie schwierig ist es denn als junger Wissenschaftler, die Universität zu verlassen und auszugründen? Das wird ja auch immer als einer der schwierigsten Hürden beschrieben, wo es in Deutschland dann auch in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist.
Also bei uns war das damals gar kein Problem. Es gab vom Land Baden-Württemberg das Programm Junge Innovatoren, das darauf ausgelegt war, nach der Doktorarbeit weiterhin die Laborfläche zu nutzen und einfach weiter die Technologie zu forschen und Patente zu machen zum Beispiel, ja, und zu gucken, ob man irgendwo Geld bekommt. Also eigentlich ist es wirklich so ein Kokon, der um einen herum ist, und man muss nicht groß sich jetzt mit Laborsuche und sowas befassen, mit Immobilien und sowas, sondern man kann einfach mal da weitermachen, wo man herkam. Und das war wirklich extrem wichtig. Und vor allem, wir haben alle eine halbe Stelle bekommen, also so wie der Doktorarbeit auch. Also wir mussten uns auch nicht jetzt irgendwie um unser eigenes Geld kümmern und konnten so in dem Status, des studentischen Status, wie wir waren, weiterleben. Und das befürworte ich total. Ich bin ein großer Fan davon, ja. Und ich weiß es nicht, da gab es sicherlich jetzt einen Nachfolger oder sowas, aber ich weiß nicht genau, ob das so ausgerollt ist, wie es sein könnte. Also da bin ich wirklich ein großer Advokat, auch bei anderen Bundesländern. Das sind die idealen Programme, dass man direkt an die Studenten, an die Doktoranden, an die Diplomanden hingeht und sagt, hey, wenn ihr Lust habt zu gründen, ihr könnt es problemlos machen, bleibt bei uns, ihr könnt einen Grant kriegen, ja, ihr könnt eine halbe Stelle kriegen, aber ihr könnt mal ausprobieren, wo ihr hinkommt. Und das, ohne das wäre es nicht gegangen. Das hätte ich niemals gemacht. Wenn ich nicht das universitäre Umfeld gehabt hätte, wäre das nicht gegangen. Ich hätte ja nicht selber irgendwo Labor machen können, auf gar keinen Fall.
Wie viele Anteile an CureVac halten Sie eigentlich noch?
Ah, das gehe ich nicht drauf ein, relativ gering. Ich hatte mal relativ viel,
ich wusste, dass Sie es mir nicht sagen. Ich will es auch gar nicht wissen. Was ich eigentlich wissen möchte, ist, dass Sie jetzt ja ganz gewiss, wenn es weiter gut läuft, auch selbst die finanziellen Mittel haben, der nächsten Generation von Ingmar Hörs ebenfalls zu helfen. Wie sind da Ihre Pläne? Wie wollen Sie jungen Wissenschaftlerinnen und jungen Wissenschaftler helfen, den Weg, den Sie gegangen sind, auch gehen zu können?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Es liegt mir schon am Herzen, der Innovationsstandort Deutschland, gerade auch die jungen Gründer, weil ich mich da sehr, sehr gut reinversetzen kann. Ich bin ja selber auch immer noch der Gründer, der ich war. Ja, auch wenn ich jetzt alle möglichen Waschungen jetzt durchgangen bin, bin ich trotzdem im Herzen immer noch der Ingmar Hör, der ich war, der versucht hat, das Ding groß zu machen. Und da gibt's viele Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und das will ich gerne weitergeben, ist ganz klar. Wir werden jetzt auch als Familie ein bisschen Geld kriegen, hoffentlich, ja, und da werden wir auch versuchen, ob wir das irgendwo dann einsetzen können. Also das ist nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, dass ich irgendwo mir Yachten im Mittelmeer kaufe oder sowas, sondern wir wollen wirklich auch wieder was zurückgeben.
In welche Felder gucken Sie da? Was erscheint Ihnen besonders spannend, wo ähnliche Erfindungen, neue Technologien mit einer ähnlichen potenziellen Wirkungen wie Ihre entstehen können?
Also was ich jetzt natürlich sehr spannend finde, ist die Verteilung des Impfstoffs, die Covid-Geschichte weltweit, wo ja auch Druck kommt, wie man da helfen kann, dass vor allem auch die benachteiligten Länder an ihre Dosen kommen. Das ist ein Thema, das muss man relativ schnell jetzt angehen. Und das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen, weil ich war ja auch in Indien gewesen. Ich kenne also diese Länder aus eigenen Erfahrungen. Da ist wirklich relativ viel Beziehung dazu, und das ist das Erste, was kommen muss.
Okay, aber das wären Logistik, Innovation oder einfach nur das jetzt sauber spielen, oder?
das Sauberspielen, da ist eigentlich jetzt keine Innovation da, aber das Ausrollen, ja, dass das auch jetzt wirklich die Menschen erreicht, das sind logistische Geschichten, genau. Das ist wieder auch ein Sponsoring, so dass die Dosen bezahlbar sind. Mhm. Für viele der Leute. Solche Geschichten können wir sich da vorstellen. Die Kühlketten, also Kühlschränke und sowas, kann man sich auch vorstellen, also in den Bereich zu gehen. Und dann natürlich auch die Generation nach uns. Ja, wir haben selber auch zwei kleine Kinder, dass man sich darum kümmert, dass die auch ihren Lebensweg finden können. Im musischen Bereich zum Beispiel, also musische Unterstützung könnte man sich vorstellen. Kompetenzbereich in dem Bereich. Also das ist noch alles, ist noch relativ offen. Aber
okay, aber in Ihrem engeren Feld, in der Biotechnologie, wo, ja, wo erwarten Sie da jetzt Möglichkeiten zu wieder interessanten Sprunginnovationen?
Also da wird jetzt erstmal relativ viel auf dem RNA-Bereich passieren. Ja, ich sehe jetzt noch nichts irgendwie vor mir, was jetzt was völlig Neues wäre, aber es ist ja erst der Anfang und da wird extrem viel passieren in alle Bereiche rein. Ja, also da kann man auch in solche dubiosen Geschichten wie Altern zum Beispiel reingehen. Ja, wie kann man den Körper versuchen weiter jung zu halten? Wie kann man den Alterungsprozess zum Beispiel minimieren? Also genau solche Geschichten. Ja. Und ich rede nicht von kosmetischen Anwendungen, ich rede wirklich von der geistigen Fitness, die man erreichen kann. Ja, also dass man Demenz zum Beispiel, Alzheimer und solche Punkte, dass man sowas angehen kann. Aber das sind riesengroße Felder und das geht erst richtig los. Also das Covid war jetzt wirklich die Zündung, die jetzt losging. Aber es wird in diesen Bereichen, in allen Bereichen, wird es erst richtig losgehen. Es wird also die nächsten 20 Jahre werden da viele, viele Sachen passieren, die wir noch gar nicht ermessen können.
Letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Jetzt mal unabhängig von Ihrem Feld mit der Biotechnologie, sondern ganz, ganz weit gefragt. Was wäre die größte Sprunginnovation mit der größten Wirkung, die Sie sich in 20, 30 Jahren wünschen würden? Also an welcher Stelle könnten wir mit Technologie die Welt sehr viel besser machen? Was glauben Sie? Oder was wäre das, was Sie sich am stärksten wünschen würden, dass Technologie plötzlich ein Problem löst, das wir heute nicht in den Griff kriegen?
Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. Ich würde mich freuen, wenn man in Kalkutta, selbst wenn man zerlumpt ist, ja, dann in so eine Apotheke gehen kann und sich sein Medikament ausdrucken lassen könnte für wenig Geld. Ja, dass man einfach wirklich nicht diesen Krankheiten mehr so ausgeliefert ist, wie es heutzutage ist und dadurch vielleicht auch gesünder irgendwo sein kann. Also, dass das Leben wieder lebenswert ist, ja, dass das Elend der Welt sich minimiert und verhindert und dass wir da einen Beitrag leisten können dazu, das wäre mein größter Wunsch.
Haha, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für euer Interesse. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. In diesem Sinne nochmals vielen Dank und bleibt neugierig.